Deutschlandfunk Nova. Update.
Let's be clear. Jerusalem is a tinderbox waiting for a match.
Jerusalem ist ein Pulverfass, das nur auf ein Streichholz wartet. Diese Aussage eines US-Diplomaten beschreibt ganz gut die Sorge vieler Politiker überall auf der Welt. Sie glauben, dass der Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern wieder neu eskaliert. Und schuld daran ist Donald Trump. Mit dem US-Präsidenten und seiner Nahostpolitik starten wir jetzt ins Update. Ich bin Stefanie Gebert, hallo.
Update.
We will move the American Embassy to the eternal capital of the Jewish people, Jerusalem.
Das ist das Versprechen von US-Präsident Trump an seine Anhänger aus dem Wahlkampf. Und jetzt schafft der US-Präsident offenbar Fakten. Erwartet wird, dass er gleich ankündigt, die Botschaft seines Landes von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen. Seit Jahrzehnten ist dieser Umzug ein Politikum. Zwar hatte der US-Kongress 1995 offiziell für die Verlegung gestimmt, aber amtierende Präsidenten haben das Thema immer umschifft, um die Palästinenser nicht zu verärgern. Deshalb haben sie alle 6 Monate eine Abmachung unterschrieben, die den Umzug aufschiebt. US-Außenminister Rex Tillerson ist heute schon mal etwas zurückgerudert. Er sagte, wartet doch erstmal ab, was genau Trump sagt.
Wir glauben weiter, dass Frieden sehr gut möglich ist. Das Team des Präsidenten hat sich dem Ziel vollkommen verpflichtet.
Sollte Trump jetzt tatsächlich einen Botschaftsumzug anordnen, wäre das für die Israelis ein großer Erfolg. Der Bürgermeister von Jerusalem hat schon mal angekündigt, dass er die Erklärung von Trump ordentlich feiern wird.
Es gibt eine besondere Alarmbereitschaft, so wie es sie auch in der Vergangenheit gab. Aber das ändert nicht den Kern der Aussage. Das heißt, dass wenn Trump heute das sagen wird, was wir glauben, dass er sagen wird, dann wird es einen Feiertag geben. Und wir bereiten uns auf eine Feier vor.
Viele Israelis sind auch in Partylaune, weil erwartet wird, dass Trump nicht nur den Umzug will, sondern auch Jerusalem als ungeteilte Hauptstadt der Israelis offiziell anerkennt. Damit würde er den uralten Streit neu entfachen. Die Israelis hatten 1967 den arabisch geprägten Ostteil Jerusalems annektiert und sagen, Jerusalem ist unsere Hauptstadt und zwar ungeteilt. Mit dieser Sicht ist Israel bisher allein, denn kein anderes Land auf der Welt erkennt das an und deshalb sind auch alle Botschaften in Tel Aviv und nicht in Jerusalem. Die Idee ist, dass der Status von Jerusalem in Friedensverhandlungen mit den Palästinensern geklärt wird. Auch die hätten Ost-Jerusalem gerne als Hauptstadt, wenn sie jemals einen eigenen unabhängigen Staat bekommen. Der Botschaftsumzug könnte der Todeskuss sein für eine angestrebte Zwei-Staaten-Lösung, glaubt der Generalsekretär der Arabischen Liga.
Ganz klar, eine Botschaft und vor allem die US-Botschaft zu verlegen, ändert die politische und rechtliche Lage der Stadt und greift die Basis für eine erwartete Versöhnung an. Dies würde ein großes Fragezeichen hinter Washingtons Engagement für eine Zwei-Staaten-Lösung setzen. Und es wäre eine unnötige Provokation der arabischen Welt.
Die Palästinenser haben schon Tage des Zorns, also Proteste, ausgerufen. Überall auf der Welt wird vor neuer Gewalt und Chaos gewarnt. Etwa vom irakischen Ministerpräsidenten. Er spricht von einem riskanten Schritt.
Die irakische Regierung hat energisch vor ihren Folgen und Konsequenzen gewarnt. Dies könnte Unruhen auslösen in der Region und weltweit.
Mit der Sorge ist der Iraker nicht allein. Die UNO warnte Trump vor den Folgen, die EU, China und Russland ebenfalls. Und auch der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel mahnte,
jetzt einseitig Schritte zu machen zur Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels, und zwar auch was Ostjerusalem angeht, das, glaube ich, wäre doch eine sehr gefährliche Entwicklung.
Das Auswärtige Amt hat inzwischen die Reisehinweise für Israel und die Region verschärft. Besucher sollten den Tempelberg und auch die Jerusalemer Altstadt meiden. Spekuliert wird noch darüber, wie schnell ein Umzug der Botschaft tatsächlich machbar ist. Noch gibt es dafür kein Gebäude. Deshalb sagen Beobachter, das kann sich noch Jahre hinziehen.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Im Netz geht es genauso hoch her wie in der Politik. Viele halten Trumps mögliche Pläne für unverantwortlich. Andere, vor allem Israel-Unterstützer in den USA, finden sie gut. Der US-Amerikaner Ayla and Bo Sullivan schreibt bei Facebook: Ich bin auf der Seite Israels. Jerusalem ist die Hauptstadt von Israel. Unsere Botschaft sollte also in Jerusalem sein. Manfred Bayer schreibt: Die Palästinenser sollten endlich mal in der Realität ankommen. Und die heißt keine Zwei-Staaten-Lösung. Und Jerusalem war spätestens im Ergebnis des verlorenen Sechstagekrieges als Hauptstadt der Palästinenser verloren. Michael Maguire meint, Trump interessiert sich nicht die Bohne für Jerusalem oder ob er einen dritten Palästinenseraufstand auslöst. Er will einfach nur von irgendetwas anderem ablenken, das wir nicht verfolgen sollten. Und Malte Lehming meint, wer Dinge verändert, zumal in einer recht fragilen Region wie dem Nahen Osten, muss gut begründen können, warum das gut und sinnvoll ist. Bin gespannt, ob Donald Trump das heute Abend gelingt.
Was sonst noch wichtig war.
In Deutschland gilt seit knapp 2 Jahren der Mindestlohn von 8,50 Euro. Aber das Gesetz wird von Arbeitgebern viel öfter ignoriert als gedacht. Das sagt eine Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Demnach bekamen im ersten Halbjahr 2016 rund 1,8 Millionen Menschen weniger als den Mindestlohn, obwohl sie eigentlich einen Anspruch darauf gehabt hätten. Betroffen sind vor allem die Branchen Gastronomie, Baugewerbe und Einzelhandel. Auffällig ist auch der Unterschied bei der Bezahlung von Männern und Frauen, sagt der Vertreter des DIW.
Vor der Einführung des Mindestlohns haben ca. 20% der Frauen weniger als 8,50 Euro verdient. Nach Einführung des Mindestlohns sind es nur noch 13%, aber immer noch doppelt so viele wie bei den Männern.
Die Zahlen des DIW unterscheiden sich deutlich von den offiziellen Angaben der Bundesregierung. In Deutschland sorgt ein möglicher neuer Abschiebeflug nach Afghanistan für Kritik. Heute Abend soll wieder ein Flug nach Kabul gehen. Gegner sagen, es ist unverantwortlich, nach Afghanistan abzuschieben. So argumentiert zum Beispiel Birgit Naujoks vom Flüchtlingsrat Nordrhein-Westfalen.
Die Sicherheitslage in Afghanistan ist immer noch dramatisch schlecht. Das bestätigt auch der neue Bericht des Auswärtigen Amtes. Es gibt alltägliche Anschläge der Taliban und anderer Gruppen. Es werden bestimmte Gruppen explizit verfolgt. Afghanistan ist nicht sicher. Es gibt keine sicheren Region, wie immer behauptet wird.
Bundesinnenminister Thomas de Maizière hat die Praxis heute nochmal verteidigt. Er sagte, Gefährder, Straftäter und Menschen, die hartnäckig die Zusammenarbeit verweigerten, könnten nach Afghanistan abgeschoben werden. Bisher hat Deutschland seit Dezember letzten Jahres insgesamt 128 Männer nach Afghanistan zurückbringen lassen. Spionage im Auftrag der türkischen Regierung. So lautet der Verdacht gegen mehrere Imame in Deutschland. Jetzt hat die Bundesanwaltschaft ihre Ermittlungen gegen sie eingestellt. In einer Erklärung heißt es, bei einigen der Geistlichen hätten sich die Vorwürfe als geringfügig herausgestellt, bei anderen gäbe es nicht genug Beweise und wieder andere hätten sich abgesetzt. Den Imamen des Dachverbands DİTİB wurde vorgeworfen, im Auftrag der türkischen Religionsbehörde Anhänger der Gülen-Bewegung in Deutschland ausgespäht zu haben. Die Türkei macht den im Exil lebenden Prediger Fethullah Gülen für den Putschversuch im vergangenen Jahr mitverantwortlich. Die Eurozone soll erneuert werden. Heute hat die EU-Kommission ihre Pläne dafür auf den Tisch gelegt. Danach sollen alle Staaten mit Euro einen gemeinsamen Haushalt bekommen. Mit dem Geld soll zum Beispiel die Arbeitslosigkeit in den Ländern bekämpft werden. Außerdem will die EU-Kommission für die Eurozone einen eigenen Wirtschaftsminister benennen, der das Budget verwaltet. Schon nächste Woche sollen die EU-Regierungschefs über die Vorschläge beraten.
Was noch wichtig wird.
Ab morgen entscheidet die SPD, wie es für sie weitergeht. 3 Tage lang ist Parteitag in Berlin. Gleich morgen will Parteichef Martin Schulz in einer Grundsatzrede dafür werben, dass die Parteispitze mit CDU und CSU über eine Regierungsbildung sprechen darf. Viele in der SPD lehnen eine Neuauflage der Großen Koalition ab. Außerdem steht morgen die Neuwahl des Parteivorsitzenden an und Schulz würde gerne gewählt werden.
Und sonst in der Welt?
Niemand ist gern im Krankenhaus und noch weniger, wenn man eigentlich schon gesund ist. Laut einer Studie des Thinktanks Chatham House passiert genau das aber vielen armen Menschen auf der Welt. Die Menschen werden von Krankenhäusern festgehalten, bis sie ihre Rechnung dort bezahlt haben. Dabei laufen dann aber neue Kosten auf, die die Familien noch mehr in Armut stürzen können. Außerdem werden die Menschen regelrecht interniert und oft auch misshandelt. Besonders oft trifft es laut der Studie Frauen, die wegen Geburtskomplikationen ins Krankenhaus gekommen sind. In afrikanischen Krankenhäusern gibt es teilweise einen eigenen Gebäudeteil mit Wächtern für Patienten, die ihre Behandlung nicht bezahlen können. In New York gibt es Streit um das Gemälde Therese Dreaming. Es stammt aus dem Jahr 1938 und zeigt ein sitzendes Mädchen, bei dem man unter dem Rock die Unterhose sehen kann. Kritiker sagen, dass der Künstler Balthus das Kind damit zu einem Sexobjekt macht. In einer Online-Petition fordern mehr als 9000 Menschen, dass das New Yorker Met Museum das Gemälde abhängt. Das Museum weist die Forderung aber zurück. Ein Sprecher sagte, solche Kunstwerke seien ein guter Anlass für Diskussionen über Kultur. Die Initiatorin der Online-Petition hat sich inzwischen noch mal zu Wort gemeldet. Sie schreibt, dass sie auf keinen Fall will, dass das Gemälde zensiert oder zerstört wird. Es dürfe auch hängen bleiben, dann aber mit einer kritischen Anmerkung vom Museum. Wenn der Postbote klingelt, dann riecht es. Zumindest in Litauen während der Weihnachtszeit. Dort hat die Post eine Briefmarke herausgegeben, die nach Lebkuchen duftet. Laut Post soll der Geruch Empfänger und Absender in weihnachtliche Stimmung versetzen. Und was zu gucken gibt's mit der Briefmarke auch. Die Motive stammen von einer litauischen Kinderbuchillustratorin.
Wissensnachrichten.
Es war einmal vor langer, langer Zeit. War doch schön, als wir noch Märchen vorgelesen bekommen haben. Und auch als Erwachsene sind wir ja fasziniert von Geschichten oder Fantasiewelten. Das zeigt der Erfolg von Harry Potter, Herr der Ringe und Game of Thrones. Das kommt nicht von ungefähr. Schon immer haben sich Menschen am Lagerfeuer versammelt und Geschichten erzählt. Tina Kiesling aus den Wissensnachrichten ist jetzt bei mir. Tina, du hast die Ergebnisse einer Studie dabei, die der Frage nachgegangen ist, warum wir Menschen gute Geschichten so lieben. Also warum ist das so?
Weil sie wichtig für die Zusammenarbeit in einer sozialen Gruppe sind.
Und das heißt, Geschichten schaffen genau das?
Ja, das haben die Anthropologen anhand der philippinischen Ureinwohner der Aeta nachgewiesen. Die britischen Forscher haben sich 18 Gruppen der Aeta genauer angeschaut. Erstmal haben sie die Menschen gefragt, wer ist denn bei euch ein richtig guter Geschichtenerzähler? Dann haben sie sich die Märchen am Lagerfeuer erzählen lassen. Da ging es zum Beispiel um ein Schwein und eine Seekuh und um Themen wie Freundschaft und einander helfen.
Was ja auch im Umgang miteinander durchaus wichtig ist.
Genau. In den Geschichten der Aeta, da geht es eben neben Freundschaft und Zusammenhalt auch um die Gleichheit der Gruppenmitglieder zum Beispiel und der Geschlechter. Damit werden also Normen und Werte vermittelt, die grundlegend sind, damit eine Gruppe funktioniert. Es ist ja für dich als Einzelnen erstmal kein ersichtlicher Vorteil, mit anderen zusammenzuarbeiten und zum Beispiel dein Essen zu teilen.
Unbedingt. Langfristig gesehen ist es aber schon gut, weil mir andere dann hoffentlich auch helfen können in Notsituationen.
Genau, das passiert aber nur, wenn nicht nur du weißt, wie du dich in einer bestimmten Situation verhalten sollst, sondern wenn du davon ausgehen kannst, dass andere das auch wissen und du nicht der Einzige bist, der zum Beispiel teilt. Ne? Und da kommen die Geschichten ins Spiel. Also die organisieren den Zusammenhalt in einer Gruppe, weil sie eben die grundlegenden Normen und Werte vermitteln. Wie wichtig das ist, sieht man bei den Aeta. Gruppen, in denen es viele gute Geschichtenerzähler gibt, haben einen besseren Zusammenhalt. Und gute Geschichtenerzähler waren die beliebteren Partner auf dem Datingmarkt. Und zwar noch beliebter als die, die zum Beispiel gute Jäger waren.
Aha, das heißt also, gute Geschichten schlagen gutes Essen?
Absolut. Und das ist ein Prinzip, das auch in unserer modernen Gesellschaft nicht verschwindet. Ein kanadischer Psychologe hat zum Beispiel in einer Metastudie herausgefunden, dass Menschen, die lieber fiktive Romane lesen als Sachbücher, empathischer sind und weniger Vorurteile haben.
Also gute Nachrichten für alle Bücherwürmer sozusagen. Dabei haben wir prinzipiell als Hörer, Leser, Zuschauer ja eher das Gefühl, von schlechten Nachrichten umgeben zu sein. Das belegt mal wieder eine Umfrage, in der die Teilnehmer zum Beispiel schätzen mussten, wie viele Morde es im vergangenen Jahr bei uns hier in Deutschland gegeben hat und ob das generell mehr oder weniger wird. Und das schätzen viele tendenziell eher schlechter ein.
Schlecht ein, ja genau. Darauf antwortet ein Drittel der Befragten, dass die Mordrate zunimmt. Tatsächlich geht sie aber erheblich zurück. Es gab ein Drittel weniger Morde pro Jahr als zum Beispiel noch in den 90ern. Die Wissenschaftler sprechen von einer Wahrnehmungsfalle. Viel zu pessimistisch schätzten die Studienteilnehmer zum Beispiel auch gesundheitliche oder gesellschaftliche Probleme ein. Ein weiteres Beispiel, schwangere Teenager. Die Menschen in Deutschland glauben, dass 16% aller Mädchen bis 19 schon ein Kind zur Welt gebracht haben. Tatsächlich sind es 0,6%.
Und dann habt ihr in den Wissensnachrichten noch über die alte Google gegen Amazon-Fehde berichtet.
Na, jetzt hat der Konkurrenzkampf der beiden Konzerne einen neuen Höhepunkt erreicht. Google hat sich entschlossen, YouTube auf verschiedenen Amazon-Geräten zu blockieren. Da gehört zum Beispiel auch die Fernsehbox Fire TV dazu. Als Grund gibt Google an, sich von Amazon benachteiligt zu fühlen. Unter anderem, weil der Online-Händler verschiedene Google-Produkte nicht mehr anbietet. Und damit will Google erreichen, dass Amazon eben die Produkte wieder ins Sortiment aufnimmt. Falls nicht, soll YouTube ab dem 1. Januar 2018 nicht mehr auf Fire TV abspielbar sein.
Vielen Dank. Tina Kiesling mit den Wissensnachrichten war das.
Wetter.
Viele Wolken, Regen gibt es nur im Norden. Im Süden ist Nebel drin. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 8 bis minus 6 Grad. Morgen gibt es im Norden und Westen Regen. Im Laufe des Tages dann auch in Teilen der Mitte Deutschlands. Sonst bleibt es meist trocken. Die Höchsttemperaturen liegen dann zwischen 3 und 10 Grad.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.